Ich möchte zunächst erst noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich bin dir von Herzen dafür dankbar, dass wir uns in deinem Namen hier versammeln können. Und ich bin dir dankbar dafür, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du uns segnest, indem dass wir das hören, was du uns sagen möchtest, und dass du uns in dem segnest, dass wir es nachvollziehen und ausleben. Danke, dass du da bist mit deinem Segen. Amen. Dominik hat definitiv meine Predigt nicht gelesen. Ich habe sie ihm ja auch nicht zur Verfügung gestellt. Denn in der Predigt kommt kein Lebensauto vor. Und in der Predigt geht es auch nicht um einen Unfall, also um eine Verletzung, sondern geht es um Leben und Tod. Es geht um die Rettung vom Tod zum ewigen Leben. In dem Lied, das wir eben gesungen haben, da heißt es, ich muss mich nicht länger um Liebe bemühen. Ich ruhe im Vertrauen zu dir. Du hast meine Sünde getilgt durch dein Blut. Und in der letzten Strophe hieß es dann, und nun bin ich frei in dir. Diese Freiheit, Freiheit bei Gott, hatte offensichtlich nicht der junge Mann, der Jesus diese Frage mal stellte. Ein frommer Mann eigentlich, der sich wirklich darum bemühte, Gott gerecht zu werden. Und dennoch spürte er, hatte er das Empfinden, es fehlt noch etwas. Und deshalb fragt der Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Auf diese Antwort kann man zweifach antworten. Auf diese Frage kann man zweifach Antworten geben. Die eine Antwort, die ist festgehalten in dem Epheserbrief Kapitel 2. Ich lese zunächst nur den 1,8. Vers. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Und dann gibt es aber auch noch eine andere Antwort. Und zwar Jakobus schreibt in seinem 2. Kapitel, ich lese 20 und 26, willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Eine Spannung, die manch einer in seinem Leben schon erlebt hat, die auch ich schon oft erlebt habe. Wie ist es eigentlich? Glaube ich richtig? Glaube ich genug? Ist mein Glaube wirklich stark, um mich durchzutragen, um vor Gott gerecht zu sein? Ist das, was ich tue, ausreichend, dass ich bei Gott ankommen kann? Wie viel muss ich in der Bibel lesen? Oder wie kann ich sicher sein, dass mir meine Schuld vergeben worden ist? Ist das genug, was ich für Gott oder in der Gemeinde tue? Ich weiß nicht, ob ihr diese Fragen kennt. Ich kenne sie allzu gut. Diese beiden Antworten, die ich vorhin gelesen habe, die scheinen so auf den ersten Blick sehr gegensätzlich zu sein. An der einen Seite ausschließlich die Gnade Gottes, ausschließlich ein Geschenk. Und an der anderen Seite wieder die Mahnung, der Glaube ohne Werke ist aber tot. Kann uns ein toter Glaube retten? Wir können sicher sein, dass wir gerettet sind. Und darauf möchte ich zunächst eingehen. Ich lese diesen Abschnitt ein bisschen im Zusammenhang, Epheser 2, 4 bis 10. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Und hier kommt gleich das Allerwichtigste. Bei der Rettung, bei unserer Rettung, kommt es nicht auf uns drauf an, sondern es geht um Gott. Es hängt von Gott ab. Ganz und gar. Und schon allein das könnte uns genügen, um alle Zweifel auszuräumen. Aber es wird dann wieder weiter erklärt, damit wir es nachvollziehen können, verinnerlichen können. Und das wird manchmal auch wiederholt. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, es geht nicht um einen Unfall verletzt, sondern es geht um Leben und Tod. Doch er, also Gott, hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuen Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Liebe zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte sind wir vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine Taten einbilden. Gott hat aus uns etwas gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Eigentlich alle Bedenken, alle Zweifel, alle Fragen müssten, wenn man diese Aussage so verinnerlicht hat, müssten eigentlich ausgeräumt sein, haben eigentlich absolut keinen Halt mehr. Es geht nicht darum, ob ich genug, ausreichend, ob ich stark glaube, denn dies alles, also die Rettung vom Tod, ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Entweder glaube ich an Gott und nehme sein Geschenk an, dann kann ich sicher sein. Gott schenkt mir keine Niete. Er schenkt mir nichts, was nur halb so viel leistet, wie er verspricht. Gott macht keine Werbung, die viel suggeriert und verlockt, aber wenn wir darauf zugreifen, merken wir, dass unsere Erwartungen viel zu hoch waren. Gott ist der Garant für unsere Rettung, nicht unser Glaube. Auch nicht unsere Leistungen, auch nicht unsere Werke. Und im Römerbrief steht es auch nochmal sehr deutlich und mit anderen Worten formuliert, aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Und jetzt wird es wieder spannend, denn der Epheser-Text, den wir am Anfang lasen, der endet mit den Worten, wir sind sein Werk durch Jesus Christus, ja, das ist durch die Formatierung etwas da reingerutscht jetzt, aber das müssen wir jetzt ignorieren. Also, wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Da kommt es wieder. Das Tun. Also das kann man offensichtlich doch nicht ganz abschaffen, ganz vergessen. Unsere Taten, unser Einsatz, unser Dienst, unsere Bemühungen, unsere Werke oder wie wir es noch bezeichnen möchten, haben keine Auswirkung auf unsere Rettung. Stimmen Gott nicht gnädiger uns gegenüber? Und dennoch gehören sie ganz absolut und unabdingbar zu unserem Glaubensleben. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und hier müssen wir den Zusammenhang auch die Erklärung finden. Ich versuche es an zwei Beispielen deutlicher zu machen. Wo ist der Unterschied zwischen einem lebendigen und einem toten Körper? Das Aussehen kann genau gleich sein, die gleiche Pose, vielleicht genauso gleich gekleidet und auch chemisch gesehen von innen die ganzen Elemente, sie mögen am Anfang absolut identisch, absolut gleich sein. Und dennoch fehlt dem toten Körper etwas ganz Wesentliches, das Leben. Und zwar, das Leben ist nicht die Bewegung, aber das Leben äußert sich immer in der Bewegung, indem, dass ich atme, esse, dass ich etwas tue, dass sich in mir immer etwas in Bewegung ist. Oder ein anderes Beispiel, was passiert mit einem Neugeborenen, wenn es sich absolut nicht bewegt, nicht isst? Das ist für ein Neugeborenes auch eine anstrengende Tätigkeit, eine Arbeit, wenn wir so sagen möchten. Wenn das Baby sich, das Neugeborene sich nicht entwickelt, auch das ist Arbeit für ein Neugeborenes. Wenn wir von Gott das neue Leben geschenkt bekommen, sind wir auch die Neugeborenen. Und geboren wozu? Wir haben es gelesen, wir sind geboren, um Gutes zu tun. Unser Glaube äußert sich in unseren Taten. Unterdrücken wir es, stirbt unser Glaube und wir sind wieder tot vor Gott. Denn bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in den Taten der Liebe zeigt. So steht es im Galaterbrief. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in den Taten der Liebe zeigt. Das ist wie Atmen. Das gehört selbstverständlich zum Leben. Wir können doch nicht aufhören zu atmen. Die ganzen Stoffwechsel, die im Körper passieren, die können wir nicht stoppen, wenn wir leben wollen. Genauso natürlich ist es, wenn wir diesen lebendigen Glauben haben. Deshalb spricht man von dem lebendigen Glauben. Denn es ist selbstverständlich, dass wir etwas tun, dass wir etwas bewegen, dass wir etwas um uns herum bewegen. Und das kann sehr unterschiedliches sein. Da könnte ich jetzt ohne Ende Beispiele aufführen, aber ich möchte einfach ein paar Bereiche so kurz anskizzieren. Ob es darum geht, den Menschen in unserer Umgebung, ob es Nachbarn sind, Menschen, mit denen wir sonst zu tun haben, ob es Arbeitskollegen sind, Mitschüler, dass wir einfach ihnen etwas Gutes tun, wo wir sehen, da ist vielleicht Not, da ist Hilfe erwartet oder Hilfe willkommen. Die Liebe kann uns antreiben. Ob wir ihre Bedürfnisse wahrnehmen und uns dessen annehmen, das können die Taten sein, die offensichtlich machen, dass unser Glaube lebt. Es kann auch sein, in der Gemeinde, die Gemeinde ist für mich so der zentrale Punkt der Gottesbegegnung, dass wir auch da tätig werden, dass wir nicht etwas müssen, dass wir nicht gezwungen werden, dass wir uns nicht gezwungen fühlen, sondern das ist dann so selbstverständlich wie der Glaube. Da will ich mich einsetzen, da will ich etwas tun, da will ich mitgestalten. Und auch in der Gemeinde gibt es sehr vieles Unterschiedliches. Es sei in der Gestaltung und Mitgestaltung eines Gottesdienstes, es sei in den praktischen Diensten, wie zum Beispiel in der kommenden Woche bei der Haus- und Hofwoche oder auch wöchentlich und täglich hier im Gemeindehaus gibt es immer genug Praktisches zu tun. All das kann ein Zeichen unseres lebendigen Glaubens sein, ein Zeichen des Glaubens sein. Oder auch die diakonischen Arbeiten können ein Bereich sein, wo sich unser Glaube als lebendiger Glaube entfalten kann. Hier können wir das ausleben, wofür wir Gott dankbar sind. Hier können wir Menschen zeigen, dass Gott ein unendlich wertvolles Geschenk für jeden bereithält. Und unser Glaube lebt auf. Lasst uns das Geschenk Gottes wertschätzen und uneingeschränkt annehmen. Lasst uns unseren Glauben aktiv in Bewegung trainieren und entfalten. Gott freut sich über uns. Und wir freuen uns miteinander. Amen.